welche katastrophalen Folgen es haben kann, wenn die Menschen nicht einsehen, dass die Unterschiede zwischen ihnen unbedeutend sind, verglichen mit den Ähnlichkeiten, dass das, was an der Oberfläche unterschiedlich ist, nichts im Vergleich zu allem, was sie teilt, das ist, was die Grundlage des einen ist, auch die Grundlage des anderen ist. Ein Abbild der Gesellschaft. Und immer wieder sind es dieselben Mechanismen, die hinter dem Nicht-Funktionieren, einem Nicht-Zusammenkommen, schlicht gesagt, dem Scheitern an gegenseitigem Verständnis stehen. Sie ist eine der renommiertesten Schriftstellerinnen Norwegens und wohl die streitbarste. Sie wird heute aus dem neuen Roman lesen, den der Verlag extra für Sprachsalz, die Veröffentlichung wurde vom Roman extra für Sprachsalz vorgezogen. Die deutsche Stimme ist Brigitte C. Sie werden auch am Beginn gemeinsam etwas über das Buch erzählen, ein wenig über das Buch reden. Wie gesagt, die deutsche Stimme von der Schauspielerin Brigitte C. und die Autorin Vigdis Hjorth. Herzlich willkommen.
It's nice to be here. It's a very nice town. I haven't been here before. I've driven through on my way to Italy, but if I do that again, I will stop in Innsbruck for sure.
Ich werde immer so ein ganz bisschen auf Deutsch nebenher reden. Ist das gewünscht oder? Ja. Also sie freut sich hier zu sein und war auf dem Weg von Italien und wird das nächste Mal auf alle Fälle auch nochmal in Innsbruck halten.
As we are going to talk about my new novel, and in German it's called Bergljots Family.
Bergljots Familie auf Deutsch.
And it's four grown-up children, and a father and a mother, and in the beginning of the novel. They start to Bergljot, the main character. She has drawn away from the family. She hasn't been a part of the family for 30 years. But then her mother and father they decide two cottages by the sea in Norway. They want to give them to the two youngest sister, and the brother, the eldest, he gets very angry. About this, and he has also drawn back from the family, but not as much as Bergljot. And now he calls when he hear about the cottage by the sea given to the two youngest sisters. He get angry and he calls to Bergljot. And after a long thinking and a lot of difficult feelings, she decides to stay by her brother.
Ja. ich versuche jetzt so ein bisschen nur zusammenzufassen, was ich erfassen kann. Genau, es gibt eben vier erwachsene Kinder in der Familie, Vater und Mutter. Bergljot, der Hauptcharakter in dem Buch, war kein Teil der Familie für 30 Jahre, es gab keinen Kontakt und dann gibt es eine Entscheidung, dass Ferienhäuser auf einer Insel vererbt werden sollen. Und der ältere Bruder wird darüber unheimlich verärgert und ist auch nicht so Teil der Familie gewesen, aber doch mehr als Bergljot und nimmt Kontakt zu Bergljot auf. Und das ist so der Start für die Geschichte.
Ja. And so the first sentence in the book is My father died for 5 months ago. On you can read it in German.
Ja, mache ich. Also der erste Satz des Buches ist: Mein Vater starb vor 5 Monaten. Zu einem passenden oder unpassenden Zeitpunkt. Das kommt ganz auf die Perspektive an.
Ja, and that's because in this quarrel about this cottage, the father dies suddenly. And then we follow these 5 months with a funeral, a meeting, a central scene in the novel, a meeting with a revisor, with a lawyer.
Notar,
when they're talking about and reading the father's testament. And then the last page, the heritage, the money that Bergljot has as a compensation. For the cottage, it's in her bank account. So that's the 5 months we follow.
Wir folgen dann in dem Buch die 5 Monate, die darauf folgen, dass eben in diesem Erbstreit, mitten in diesem Erbstreit um die Hütten, der Vater stirbt. Und eine der zentralen Szenen ist dann die Beerdigung, wo alle aufeinandertreffen. Und es auch eine zentrale Szene gibt bei dem Notar, wo das Testament eröffnet wird und Dinge zutage treten in dieser Familie.
And the reason why Bergljot hasn't seen her family, has broken with her family, is that she has been sexually abused by her father, and she has told the family, but they don't want to listen to her. They don't want to touch that story. So, but it's important for me to say that this is not a book about sexual abuse. It's a book about not to be heard, not to be believed.
Also der Grund, warum Bergljot keinen Kontakt mit ihrer Familie hatte, ist, dass sie sexuell missbraucht wurde als Kind von ihrem Vater und dass die Familie das nicht hören will, dass sie riskiert, mit ihrer Familie zu brechen, dass sie nicht zuhören wollen, dass sie dieses Thema nicht berühren wollen. Und es ist Bergljot sehr wichtig zu betonen, dass es in dem Buch nicht um sexuellen Missbrauch geht, sondern darum, wie es ist, in der Familie nicht gehört zu werden. Und I say that now because that's in the medias right now. Und das ist ein Grund, warum Bergljot jetzt hier auch so erstmal anfängt zu erzählen, weil es im Moment wahnsinnig in den Medien ist. In Norwegen ist es ein Buch veröffentlicht worden von Bergljots Schwester, die auch noch Stellung bezieht zu dem Thema. Und Bergljot ist im Moment wirklich im Kreuzfeuer der Medien. And it's about, they're all talking about this family story and it's a book on its own. And es geht einfach um das Buch, das Weg des Jord.
But what is interesting, I think, that a quarrel about disagreement about heritage, it's very interesting because it's not only that the simplest quarrel or disagree about the objects or the money, but they disagree about what kind of family has we been part of. And most families, they have this this kind of official family story. Mm-hmm. In our family, we used to, and when it's Christmas, we do. And if you have another story, and story, not that pleasant story, and not that nice story, the rest of the family, they often want to have your way. Because they don't want to listen. It's unpleasant when this person bearing this other story about the family, just to see her is a kind of unpleasant for them. Mm-hmm. Even though they very much want Bergljot to come to, you know, when the father or the mother are 60 or 70 or 80 years, because otherwise it doesn't look nice if one daughter is never showing up on Christmas or birthdays. It's a kind of misstänksamhet. Also,
misstänksamhet.
But it's a kind of det peker mot noe.
Also die zeigen auf uns. Ja, es geht es gibt immer diese offizielle Familiengeschichte, wie eine Familie sich darstellt und wie sie wahrgenommen wird und wie man Weihnachten feiert und wie, so haben wir es damals bei uns gemacht und so war das. Und wenn es eben einen Teil in der Familie gibt oder eine Person, die eine andere Familiengeschichte mit sich trägt und eine andere Sicht auf die Familie hat, ist das für die Familie eben äußerst unangenehm. Und es gibt dieses Zwischending, dass die Familie einerseits Berliot sehen möchte, damit es in der Außenwirkung so wirkt, als sei die Familie intakt. Und sie ist ja da, weil es eben auch nach außen grauenhaft wirkt, wenn die eine Tochter nie da ist. Und auf der anderen Seite wird sie zwar eingeladen und soll gesehen werden, aber wenn sie dann da ist, ist es auch unangenehm. Und man will eigentlich nicht damit in Berührung kommen mit ihr.
Ja, yeah. And what I try to show is that what we don't talk about, because it's unpleasant and it's not nice and it's a shame. It doesn't stop work. It works anyway. And Berliot has a good friend called Clara. And Clara's father, he took his life when Clara was 7 years old. But the family, they don't want to tell Clara about this. So they just tell Clara that the father drowned. And by accident, while she's grown up, she listens, she hears something. And she suddenly understands that the father didn't drown. He drowned himself. And what a big difference a little word like himself does. This is a kind of it's a bad information to get, but still Clara says it was a relief because I always knew something was very, very wrong, but I thought I was wrong. But I wasn't wrong. He didn't drown. He drowned himself. And so I think that family secrets that we don't want to talk about and we don't want to see, it works, it works, it works. And in Berliot's family, it's a sexual abuse. She has experienced that they don't want to touch, they don't want to see.
Die Familiengeheimnisse arbeiten fort, sie sind immer da, die sind einfach, gehen weiter, die hören nicht auf. Und dadurch, dass es geht ihr darum zu zeigen, was man eben nicht sieht, was verborgen werden soll. Und sie sprach von einer Figur in dem Buch, die Clara heißt, die eine Freundin der Hauptfigur ist, die ihren Vater früh verloren hat und ihr wurde immer erzählt, der sei ertrunken. Und irgendwann im Buch erfährt Clara, dass ihr Vater sich umgebracht hat. Also er ist nicht ertrunken, sondern er hat sich selbst ertränkt. Und dieses kleine Wort hat den Unterschied gemacht, für Clara zu erkennen, was ihre Geschichte ist. Weil sie hat immer gedacht, irgendwas ist falsch mit ihr, um irgendwann zu erkennen, nee, sie ist nicht falsch, sondern die Geschichte wurde falsch erzählt. Und ja, es geht einfach um diese Familiengeheimnisse, die immer weiterarbeiten, wenn man sie nicht aufdeckt. Und Berliot doesn't have a choice, right?
No. And Berliot, she's writing about theater. When I choose that she should work with theater, I can use, you know, a lot of dramatic works like Ibsen and Shakespeare, because they always, a lot of them deal with family secrets and heritage as well. And also I write about a performance to Marina Ambrovich, and it's the concept is that she's going to stand still in 6 hours. You can see this on a video. She is standing in 6 hours, quiet and calm. And in front of her is a table with a lot of objects, a feather, a rose, a gun, cigarettes. And the public, they are just curious, waiting for her to do something, but she's just standing there. Then one take the feather, and it's kindling her. And then one take the rose, and one, they're coming closer to her, and suddenly one go through too close. And then some takes in her shirt, and they are kind of getting, arouse themselves up, and they are getting a kind of aggressive. And maybe her calm and quiet behavior make them more angry. And they are pulling her shirt apart. And at one, in the last part, one is taking the gun and in her hand, and another one take her hands up to her head. And then when she, after 6 hours, is finished by taking one step ahead, the audience are getting frightened away because she said, they could not stand me because of what they had done to me. They couldn't stand me because of what they had done to me. And that thing, you know, I think that's a kind of, that is what happens in this family I'm writing about, because the father has done something to Bergljot, and he has also hit and been beating up the one son, Bergljot's eldest brother, and the father can't stand him because of what he had done to them. Mm.
Der Charakter Bergljot schreibt über Theater, und sie hat als Autorin das genutzt, dass Bergljot über Ibsen und Shakespeare erzählen kann, die beide viel über Familiengeschichten und Erbe geschrieben haben. Und im Zuge dessen gibt es eben auch, wird auch eine Performance von Marina Abramović erwähnt, die eine Performance gemacht hat, in der sie 6 Stunden stillstand, und vor ihr war ein Tisch mit verschiedensten Objekten, Federn, eine Pistole, Dinge, und hat einfach gar nichts gemacht. Und langsam hat das Publikum angefangen, die Dinge zu benutzen, an ihrem Körper zu benutzen, mit der Feder ein bisschen zu kitzeln, irgendwann näher ranzugehen, das T-Shirt anzufassen. Irgendwann wurde das immer weiter. Die haben sich gegenseitig reingesteigert, vielleicht auch, weil Marina Abramović eigentlich nur stillstand und gar nichts gemacht hat. Das ist anscheinend sehr provozierend. Und dann ging es eben auch los, dass das T-Shirt zerrissen wurde und auch die Pistole genommen wurde und auch die Pistole an ihren Kopf gehalten wurde. Und Abramović hat dann im Anschluss gesagt, ja, sie konnten mich nicht ertragen, anschließend wegen dem, was sie mit mir gemacht haben. Weil als die Performance zu Ende war, nach 6 Stunden, ist sie sozusagen rausgegangen und das ganze Publikum war so, ist so nach hinten gegangen und wollte keinen Kontakt mit ihr, weil das eigentlich so gruselig war, was vorher passiert war. Und das ist eben für sie so ein Symbol für dieses Buch auch. Der Vater kann den Kontakt mit seiner Tochter und auch mit seinem Sohn nicht ertragen, wegen dem, was er ihnen angetan hat. Und das ist der ganze Konflikt in der Familie, der nicht gelöst wird.
Ja, yeah. And the two young sisters, they don't believe in Bergljot. And a lot of readers and they are, you know, thinking that these two sisters are very bad sisters, and the mother is a bad mother. And I can understand that, but I think it's important to understand how tempting it is to believe in the father. You have a daughter here. She says, my father did something he shouldn't do to a daughter. And the father says, no, I have not done that. Do you believe I could do something like that? It's so tempting to believe in him, because then everything can continue as before. But if you believe in the daughter, everything will fall apart. What should the mother divorce? How should he behave to the father? It's so tempting. And that's why, you know, if you in Norway, we have something that's called a center for incest and sexual abuse, victim of sexual abuse. And Bergljot calls them when she find out what has happened to her and ask them, should I confront my family? And they answer that you have to decide yourself, but we just tell you that 99.9% of the people that confront the family, they lose their family.
Zwei der Geschwister in Bergljots Familie glauben die Geschichte nicht. Das ist auch eben ein Thema in den norwegischen Medien gerade, weil eben die Schwester noch ein Buch veröffentlicht hat, in dem sie eine Gegendarstellung oder ein eigenes Buch schreibt. Und Vigdis Hjorth sagt, sie kann das verstehen, es ist so verführerisch für die anderen Geschwister zu sagen, es ist eigentlich gar nicht passiert, wir glauben dem Vater, weil einmal sagt eine Tochter, das ist geschehen und der Vater sagt, ich war das nicht, ich habe das nicht getan, traust du mir das zu? Weil die Konsequenzen, das zu glauben, einfach bedeuten, dass die ganze Familie auseinanderbricht, dass die Mutter sich scheiden lässt. Was macht man dann? Bergljot, die Figur, wendet sich an das Zentrum für Inzestopfer in Norwegen und die sagen ihr, wir müssen dir sagen, wenn du deine Familie konfrontierst, bedeutet das, dass du sie verlieren wirst. 99.9% der Menschen, die ihre Familie mit Inzest konfrontieren, verlieren die Familie.
And now I think we should read a little bit so you can hear the voice of Bergljot. And you maybe read the scene first.
Wir haben jetzt lesen wir aus dem Buch, damit Sie die Stimme von Bergljot hören können. Wir machen es so, dass ich erstmal auf Deutsch lese, weil wenn die Autorin dann in ihrer Sprache liest auf Norwegisch, dann außer denen, die Norwegisch sprechen, können dann eben verfolgen, worum es geht. Ich setzte mich in ein Flugzeug nach San Sebastian, um aus dem Land wegzukommen, um überhaupt wegzukommen. Aber ich kam nicht weg, obwohl ich weg war. Es bohrte und schmerzte. Dann tat ich etwas, das ich noch nie getan hatte. Ich rief Mutter aus San Sebastian an und war wütend. Ich rief an und schrie Mutter an, nicht den Anrufbeantworter. Ich schrieb keine SMS, sondern rief Mutter an. Und Mutter kam ans Telefon und ich schrie sie an, schrie: Es mache mich verrückt, dass sie sich so verdammt verantwortungslos benahm, dass sie das, was ich erzählte, bagatellisierte. Es mache mich verrückt, dass sie über sich und das Boot nach Amerika redete, statt mir zuzuhören, ihrer Tochter. Und als sie mir antworten wollte, schrie ich, jetzt soll sie verdammt nochmal die Fresse halten, jetzt soll sie verdammt nochmal mir zuhören. Ich schrie, ich käme mir vor wie der Mann im Fest, wie der, den die Familie an einen Baum im Wald bindet, damit sie ihm nicht zuhören müssen. Ich schrie, wie ich noch nie jemanden angeschrien hatte, wie ich seither niemals wieder jemanden angeschrien habe. Ich schrie laut, dass es mich verrückt mache, ihr grausam gemeines Geplapper zu hören, schrie mich fertig und leer und legte auf und schaltete das Telefon aus. Dann schaltete ich es wieder ein und rief Clara an, ging durch den Hafen von San Sebastian und erzählte ihr von meinem Wutausbruch Mutter gegenüber, der mich überrascht und erschöpft hatte, der, als es vorbei war, mich leer und schwach und kraftlos und zitternd und kindlich auf einer Bank im Hafen von San Sebastian hinterlassen hatte. Ich brauchte Trost. Ich kann nicht mehr, schluchzte ich. Was soll ich tun? Ich sterbe noch dran, schluchzte ich. Nicht doch, sagte Clara. Überhaupt nicht, sagte sie. Du bist stark, sagte sie. Du musst nur einsehen, dass es keine Teegesellschaft ist, sondern Krieg. Es geht für dich um Leben und Tod. Das sind keine Friedensverhandlungen, sondern ein Kampf auf Leben und Tod, um Ehre und Nachruhm, sagte sie. Und ich müsse aufhören zu glauben, Mutter könnte mich verstehen. Ich müsse aufhören zu glauben, Mutter könnte mich annehmen. Ich würde von Mutter und Vater nichts bekommen, ohne meine Wahrheit aufzugeben. Und Mutter und Vater würden mich lieber tot sehen, als mir entgegenzukommen. Sie opferten mich ihrer Ehre wegen. Es ist Krieg, sagte sie, und ich müsse zur Kriegerin werden. Ich dürfte mich nicht als Opfer betrachten, sondern als Kriegerin, listig und taktisch wie eine Kriegerin. Ich dürfte nicht an Versöhnung denken, sondern nur an Krieg. Und während Clara redete, schien ich plötzlich zu verstehen. Und das machte etwas mit mir. Ich verstand, dass ich keine Friedensverhandlungen führte, sondern einen Krieg. Verstand, dass ich nicht bei einem Versöhnungstreffen war, sondern im Krieg. Und verstand, dass ich keine Friedensmaklerin sein sollte, sondern Soldatin. Und langsam bekam ich einen Soldatinnenkörper, so kam es mir vor, auf der Bank in San Sebastian, auf die ich mich gesetzt hatte, auf der ich schluchzend zusammengebrochen war und von der ich mich jetzt erhob. Ich hob den Kopf und verwandelte meinen hysterischen, trauernden, flehenden Opferkörper in den einer Kriegerin. Meine Füße standen plötzlich fester, meine Beine trugen mich sicherer, mein Brustkorb wurde hart. Alles Verwelkte und Verzerrte und Weiche in mir verschwand. Meine Schritte wurden länger. Ich lief lange am Hafen von San Sebastian entlang. Ich wusste, wohin ich wollte, und ich schwenkte meinen freien Arm, als ob ich zurückschlagen und mich verteidigen wollte, als ob der eine Waffe sei. Wenn ihr Krieg wollt, dann könnt ihr Krieg haben, dachte ich. Ich bin vorbereitet, dachte ich, als ich aufgelegt hatte und das Telefon ausschaltete. Ich wetze meine Messer, sagte ich mir, flüsterte ich in der Dunkelheit, und es kam mir viel besser vor, Kriegerin zu sein, als ein flehendes Kind, das man vernachlässigen konnte, weil es ja doch immer wieder auf Knien gekrochen kam, leidend oder angetrunken. Ich war zur Kriegerin geworden. Sie würden schon sehen, aus welchem Stoff ihre Tochter gemacht war. Sie sollten meine Stärke zu spüren bekommen. Ich habe keine Angst vor dir, Mutter. Ich habe keine Angst vor dir, Vater. Ich bin kampfbereit.
I'll just read the same in Norwegian, but I'll do it fast. Jeg satte meg på et fly til San Sebastian for å komme ut av landet, for å komme vekk, men kom ikke vekk, selv om jeg var vekk. Det gnaget og verket, så gjorde jeg noe jeg aldri hadde gjort før. Jeg ringte mor fra San Sebastian og var skint. Jeg ringte og skrek til mor. Ikke til en telefonsvarer, skrev ikke en tekstmelding, men ringte mor, og mor tok telefonen, og jeg skrek til henne første gang I livet, skrek jeg til mor. Skrek at det ble galt, at hun oppførte seg så jævlig uansvarlig, at hun bagatelliserte det jeg fortalte, det ble galt, hun begynte å snakke om seg selv på Amerikabåten, I stedet for å høre på hva jeg, datteren hennes, fortalte. Og da ville svare meg, skrek at nå skulle hun faen holde kjeft, når det faen meg hun som skulle høre på meg. Jeg skrek at jeg følte meg som hovedpersonen I festen av familien binder til et tre I skogen for å slippe å høre på. Jeg skrek som aldri har skreket til noen først, som aldri siden har skreket til noen. Skrek høyt at det ble galt. Hør på den frykteligheten til slutt Renne skrek meg ferdig og tom Og la på og skrudde av telefonen Så skrudde jeg den på igjen og ringte til Clara Gikk langs bryggen I San Sebastian Og fortalte Clara om et raseriutbrudd Med en bord som hadde overrasket meg Og satt meg ut som det var over Jeg trodde meg tom og svak og utmettet Og skjelvende og barn slipper en benk På en brygge San Sebastian Jeg trengte en trøst Jeg orker ikke mer, ikke sant Hva skal jeg gjøre? Jeg dør av det, ikke sant jeg Nei da, sa Clara. Overhovedet ikke, sa Clara. Du sterk, sa Clara. Du må bare innse at det ikke noe teselskap en krig. Det liv eller død. Det ikke fredsforhandling med kamp og liv og død og mer og ettermelde, sa hun. At jeg måtte gi opp og tro jeg kunne bli forstått av mor. At jeg måtte gi opp og tro jeg kunne bli tatt imot av mor. At jeg ikke ville få noe fra mor og far ut oppi sannheten min. At mor og far heller så meg dø enn å komme meg I møte. At de offret meg for sin æres skyld. Det krig, sa hun, at jeg måtte bli kriger. At jeg ikke måtte betrakte meg selv som et offer med en kriger. Utspekulert og taktisk som en kriger. At jeg ikke måtte tenke forsoning med en krig. Og mens Clara snakket, var det som om jeg plutselig forstod det. Og det gjorde noe med meg. Jeg forstod at jeg ikke lå I fredsforhandling om å være I krig. Forstod at jeg ikke var på forsoningsmøte, men I krig. Forstod at jeg ikke skulle være I fredsmøte, men soldat. Og sakte fikk jeg soldatkropp, som førte seg på benken til San Sebastian, som hadde satt meg ned og seget sammen på hulkene som jeg nå reiste meg opp fra. Jeg hevet hodet og forvandlet min hysteriske, sørgende ben og offerkropp til en krigers. Føttene mine stod plutselig stødere, beina mine bar meg til ryggere. Brystet ble hardt I meg. Alt det var snoppfritt og myk I meg ble borte. Skrittene mine ble lengre. Jeg gikk langs bryggen I San Sebastian, raske målrettet. Jeg visste hvor jeg skulle og svingte med den ledige armen som jeg ville slå tilbake og forsvare meg. Som om den var et våpen, som om jeg var et våpen. Vil dere ha krig, skal dere få krig, tenkte jeg. Jeg forbetenkte jeg da jeg hadde lagt på skrudd av telefonen. Jeg kvesset mine våpen, sa jeg til meg selv. Visket jeg frem I mørket. Og det kjentes mye bedre å være kriger enn et bønnfallende barn man kunne behandle lemfeldig fordi hun alltid kom tilbake på sine knær, liden eller bruset. Jeg var blitt kriger. De skulle få se hva slags stoff datteren deres var laget av. De skulle få snakke spilken min. Jeg ikke redd deg, mor. Jeg ikke redd deg, far. Jeg kampklar.
But I just want to say that I don't want people to be soldiers and fight. But it's something that if you stay outside a door and knock on the door, wanted to come in, want to be believed, to be listened to. Or if you are unhappy in love, for example, and you knock and knock and knock on the door, and you hope and hope, and you are disappointed. You hope, you are disappointed. It's so tiring. So what Bergljot does is that she goes from this situation. I don't want to hope and be disappointed anymore. I walk away. And in Dream Play, a play by August Strindberg, it's a character coming through the play four times, and he is in love with Victoria on the theater. And he has these flowers, and he's coming in the first scene, Victoria, Victoria. Victoria doesn't come. The next time he's coming in, Victoria, Victoria. The third time, Victoria, Victoria. And the fourth time with the dead flowers, Victoria, Victoria. So what I try to say is that there's a kind of freedom in the resignation. To resignate, to find out that they will never open, mm-hmm. it makes you kind of free. That's what I mm-hmm. believe and what I do write.
Ja, sie will jetzt nicht, dass alle zu Soldaten werden und Kämpfern. Sie will einfach beschreiben, dass Bergljot immer wieder an der Tür klopft, immer wieder klopft und gehört werden möchte. Auch sie vergleicht das auch, wie wenn man unglücklich verliebt ist und immer an der Tür klopft und klopft und es hört keiner und man hofft und ist wieder enttäuscht und hofft und ist wieder enttäuscht und hat dann eben nochmal von August Strindberg das Stück Traumspiel erwähnt. Ich kann das ja nicht so toll nachmachen. Naja, gut. Da kommt die Hauptfigur und kommt erstmal mit Blumen und will gehört werden und hallo Victoria und dann kommt sie nochmal und nochmal und nochmal und ja. Und das Bergljot beschließt einfach, dass sie weggeht von der Tür und dass sie diese Freiheit erkennt, die Freiheit, die darin liegt, indem man einfach aufgibt und sagt, ich werde einfach nicht gehört, ich kann ebenso gut weggehen.
And I also want to say, how long do we have?
Wie lange haben wir denn? Sollen wir mal aufhören vielleicht?
Ja, quarter to or
quarter to, I think it's done.
Okay, because just I want to say that it's, I think that this, I try to, I feel that I write in a kind of female tradition. And the first really modern novel in Norway was written by Camilla Collett. And it was about love marriage and arranged marriage. And she, you know, she argued for the love marriage. And it was a big scandal when it was published. And then we had Amalie Skram, which wrote about the young girl, 17 years old, with no sexual experience, was married to this captain on a ship that has been in all countries, in alle havner I alle land, every havner, you know where.
In every harbor.
And it was a scandal, of course, and the first novel of Nobel Prize winner Sigrid Undset goes like this. I has been unfaithful to my husband. What? You cannot write that. Women are not unfaithful. And then to Herbjørg Wassmo, who has written about... No, and Torbjørn Gjerås, who has written about illegal abortion. And then to Herbjørg Wassmo, who has written about sexual abuse, incest, seen from a little child's view. And you know, it's a kind of great tradition, I think, that the female writers have wanted to have a light in on the dark spots where women and children have been suffering. And of course, a lot of people don't like
them to do that. But is these books that I mentioned, they have changed the politics in Norway, the social politics in Norway. So they have been very, very important. And yeah, you can say that, and I will say something more, and then we can, yeah.
I don't know all the books, so no, I yeah. make it short. Sie sieht sich in der weiblichen Tradition großartiger norwegischer Schriftstellerin, die Licht gebracht haben in das, in diese dunklen Stellen, in denen Frauen gelitten haben, Kinder gelitten haben. Und diese Bücher haben einfach auch die Politik in Norwegen verändert. Sie sieht sich in der Tradition von Büchern, die skandallös waren zu ihrer Zeit. Ihr Buch hat jetzt auch einen Skandal ausgelöst. Und in diesen Büchern ging es eben einmal um eine, die allererste, die für Liebesheirat einstand, die andere, die ein 16-jähriges junges Mädchen, die mit einem Kapitän verheiratet war und sexuell unerfahren war und illegale Abtreibung und diese Themen. Und natürlich stößt es einfach auf Widerstand und sie sieht sich in der Tradition dieser Schriftstellerin.
Ja, yeah. So from these books, I want to say something about the European, but especially the Nordic women liberation fight, because it's a freedom movement that has been the most successful of all freedom movements. We don't have slavery in United States, but how is the conditions between the black and white, or in South Africa, for example? But the female, the women liberation, the Nordic one, has, you know, they are so successful, had a lot of victories, and it's changed the way we live. And philosopher called Stanley Cavell, he writes about that, and he says that the great force of the women's liberation was that they told the women to take their own experience seriously. Take your own experience seriously and keep them. Don't, and try to find the right words for them. Nobody else can do it for you. Find the right words for your own experience and take it very seriously. And in your work for finding the right words, you'll find out the meaning and the depth of this experience. And maybe it's very scary to raise your voice and try to say what you have experienced. Maybe people don't want to listen to you. Maybe they see the world in a totally different way. Maybe you feel more alone after you have said something than before. But if you never try, you will not find out. And that's also what is hopeful. Maybe people will listen to you and take you seriously. So that's, I think, also that's a good female tradition, to try to find the right words for our experiences.
Yeah. Ja, die nordische Freiheitsbewegung, Freiheitskampf der Frauen, Emanzipationsbewegung, ich weiß gar nicht, Women Liberation, das deutsche Wort. Einfach zu wissen, dass der einzige Weg ist, die eigenen Erfahrungen ernst zu nehmen, das, was man erlebt hat, wirklich ernst zu nehmen, zu versuchen, das in Worte zu packen und die Hoffnung, dass es gehört wird, auch wenn es auf Widerstand und Unverständnis stößt.
Okay. Kommt der... can I say one last thing? It's just because we are here in Austria. Because, you know, before the First World War, everybody was talking very nice about international cooperation, and nobody thought the big European war would come. Then it came, and it was so brutal. You know, at the 1st of July in 1916, there was in the battle in Somme, there was 160,000 dead and lemlested, yeah, very bad, hurted, just Englishmen. and 30,000 the first half hour. And it was so terrible. And they couldn't believe it. Everybody said, oh, it's terrifying. How can this happen? In other continents, yes, but the great civilization, Germany, England, France, Austria, how can this happen? And then Sigmund Freud writes, Thoughts about Peace and War, an essay in 1916, and said, I am also terrified, but I'm not surprised because the European human being hasn't just fallen down like that because he had never been as high as it thought. They're just blinded by their civilization triumph, like the railway that could feed the front with bodies and the repeat guns so that you don't have to do, you could pop, 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 pop. And they don't understand, Sigmund Freud, that they know they are listening to their passion, not their interests, because there was in nobody interest that war. And then he said, and that's my last word, that we should not forget our, why hätte der Driftsleeve, drifted?
Das die die Abgründe, the, yeah, drifted. The dark side.
And yeah, and it's not because Freud is very concerned about this deeper sexuality and fight and death, but he said that the Aufgaben,
yeah,
for a human being is to learn to live with the dark sides, this drifted, in a wise way. And that's, we have to learn to live with our dark sides in a wise way, in the society and in the family. That's my main point.